Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Heute geht es an Orte, an denen viele Vorbeischlendern vielleicht mal hineingehen in den Garten oder in die Kirche und dann weiterziehen. Andere möchten gerne länger bleiben im Kloster und zwar ganz oft unabhängig davon, ob sie einer Kirche angehören oder nicht. Was macht die Faszination Kloster als Urlaubs- oder Erholungsort aus? Der Frage gehen wir heute nach in Domradio Reisen. Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs zu Klöstern und da gibt es in Deutschland eine ziemlich große Auswahl. Benediktinerklöster, Franziskanerklöster, Dominikaner, da gibt es die barmherzigen Brüder von Maria Hilf oder die unbeschuhten Karmelitinnen. Unser erster Klosterbesuch, der führt uns heute nach Sachsen-Anhalt in das Benediktinerkloster Hüßburg. Das hat seinen Namen nach dem Ort, an dem es sich befindet. Es liegt auf einer bewaldeten Höhe, also der Hü, schön still, inmitten von prächtigen Buchen. Karl der Große hatte hier eine Grenzbefestigung errichtet am Rande des Harz. Schon im Jahr 1080 gründeten die Benediktiner dort ihr Kloster. Es hat seitdem eine wechselvolle Geschichte hinter sich, ist heute aber wieder fast wie im Mittelalter ein Zentrum des christlichen Lebens.
Es ist gleich das erste Fotomotiv. Wenn man die schmale Straße hinauf die Klosterpforte der Hüßburg erreicht, fällt der Blick auf die stimmungsvolle, fast 900 Jahre alte Kirche. Die gesamte Klosteranlage hat etwas Typisches. Der Klosterhof ist an drei Seiten von Gebäuden aus romanischer, gotischer und barocker Zeit umschlossen. Im Osten liegt der Garten. Gärtner Lutz arbeitet seit 27 Jahren im Kloster, kommt oft mit den Besuchern ins Gespräch.
Ja, das sind manchmal interessante Gespräche. Auch woher die Leute kommen. Das war ja hier in der Nazi-Zeit, war das ja ein Wehrertüchtigungslager von den Nazis. Ja? Und da sind oft da alte Leute, die kommen hier an und sagen, hier mussten wir antreten, auf dem Platz hier vorne vom Brockgebäude mussten wir dann Appell hatten wir da. Und hier oben im romanischen Saal hatten wir unser Essenbereich gehabt und hier unten hatten wir dann unser Schlafbereich und so. Inner war zum Beispiel, das hat mich auch sehr bewegt. Der hat gesagt, er hat sich abgesetzt. Das waren die letzten Tage im Krieg und wir wurden hier ausgebildet und wir wurden dann alle an der Front geschickt und ich bin abgehauen. Ich habe von den anderen nie wieder was gehört.
Wie so viele Klöster wurde die Hüßburg im Zuge der Säkularisation aufgelöst. Nur die Kirche blieb als Pfarrkirche erhalten. Spannend ist dann die Geschichte zu DDR-Zeiten. Der Staat richtet im barocken Gebäudeteil des alten Klosters ein Heim für Behinderte und Alte ein. Die Kirche gründet gegenüber im kleinen Pfarrhaus ein Priesterseminar. Dann, 1972, wird mit Unterstützung polnischer Mönche eine benediktinische Gemeinschaft aufgebaut. Die Hüßburg ist fortan wieder Kloster und sogar das einzige Benediktinerkloster in der DDR. Nach der Wende kauft das Kloster vom Staat das Barockgebäude zurück. Seitdem ist die Hüßburg wieder komplett ein Kloster. Das Zentrum des benediktinischen Lebens auf der Hüßburg, die Kirche. Hell strömt das Licht in den weißen Innenraum. Barock ist die Kirche eingerichtet, aber der Bau wurde seit der Weihe 1121 kaum verändert. Hier beten die Mönche gemeinsam mit den Gästen das Stundengebet. Eingeladen ist jeder.
Es gibt immer wieder Leute, auch die sitzen dann in der Kirche, in den Bänken. Und dann gehe ich hin und lade sie ein und sage aber auch direkt dann dazu, wenn sie aber gerne hier bleiben möchten, ist das auch in Ordnung. Also gucken Sie, was für Sie jetzt dran ist.
Bruder Jakobus ist auf der Hüßburg für die Gäste da. Ihm ist wichtig, dass das Kloster insgesamt eine einladende Atmosphäre vermittelt, auch für die Besucher, denen der christliche Glaube fremd ist. Gerade mal 3% der Menschen hier im Osten Deutschlands sind katholisch. Das Kloster will umso mehr für alle ein Ort sein, an dem spürbar ist, dass es etwas gibt, das über das Leben hinausgeht.
Was ich wahrnehme ist oder was ich gespiegelt bekomme, dass viele Menschen, allein wenn sie schon auf den Hof kommen, ja, also das Gebäudeensemble und das, was vielleicht eine Atmosphäre, was sie wahrnehmen, was sie zur Ruhe kommen lässt, was sie ankommen lässt.
Der Klosterladen und das Café im Hof sind als Orte des Ankommens gedacht, zum Verweilen im Kloster, aber noch vor der Kirche. Vielen ist dann aber auch wichtig, die Kirche zu betreten, mit ihren ganz eigenen Anliegen. Manch einer kommt regelmäßig auf eine kurze Stippvisite.
Wir haben sonntags immer um 12 ungefähr einen Jogger. Der kommt hier angejoggt und dann kurz in die Kirche. Und der hat dann so seine stille Zeit da und dann verschwindet er wieder.
Um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und um überhaupt Glaubensinhalte zu vermitteln, nutzt Bruder Jakobus die Führungen durch das Kloster. Meist zeigt er zuerst den weltlichen Kaisersaal im Barockgebäude, dann den rund 600 Jahre älteren romanischen Saal, einst Refektorium und Bibliothek des Klosters, heute ein Raum für Ausstellungen. In der Kirche helfen ihm dann die bildlichen Darstellungen, um vom Glauben zu erzählen.
Welche Führung halte, dass die Figuren nicht einfach nur kunsthistorisch eingeordnet werden, sondern eben auch der Bezug zu unserem Glauben hergestellt wird. Also Mariaaufnahme und die Trinität und so etwas. Und Trinität oder Dreifaltigkeit ist ein Wort, was man erstens natürlich sowieso kaum verstehen kann, aber zumindest, wie will man es vermitteln? Und da Worte dafür zu finden, eine Sprache zu finden, die jetzt nicht einfach nur Christen direkt verstehen, weil sie so sozialisiert worden sind, sondern versuchen, Worte zu finden, die an die Alltagserfahrung von Menschen anknüpft, die mit Christentum gar nichts zu tun haben.
Für viele ist eine solche Führung der erste Kontakt mit Glaube und Kirche. Und das gilt auch für die Auszubildenden in den Klosterbetrieben.
In der Schule kam es nicht dazu und im Alltag haben sie es auch nicht. Und wo sollte Begegnung stattfinden? Erstmal überhaupt Begegnungen zu ermöglichen, Kirche wahrnehmbar zu machen, das ist schon ein großes Anliegen. Und man darf also nicht mit der Erwartung da dran gehen, dass man dann dass sofort Heerscharen sich sozusagen dann der Kirche dann dadurch zuwenden.
Heerscharen kommen allerdings auch in das Kloster. Die Hüßburg ist Zentrum einer großen Pfarrei, zu der 16 Orte in der Umgebung gehören. Und sie ist für das Bistum ein Wallfahrtsort. Wenn im September Wallfahrt ist, dann wird die Kirche sogar zu klein, dann wird im Freien Gottesdienst gefeiert. Für die Wallfahrer, Pilger und auch die Einzelbesucher bleibt, wenn sie das Kloster längst wieder verlassen haben, eine Art Verbundenheit mit der Hüßburg. Das Kloster vermittelt Gewissheiten, vor allem die, dass es den Ort mit seinen Gebeten weiter gibt.
Es ist, glaube ich, bedeutsam, dass hier verlässlich gebetet wird. So. Und auch gleichzeitig in dem Bewusstsein leben kann, jetzt ist es 12.15 Uhr, jetzt wird auf der Hüßburg gebetet. Das ist jetzt mal für die Region, denke ich, ein wichtiges Element, auch für Menschen, die ganz weit weg sind.
Das Kloster Hüßburg am Fuße des Harzes, Stefan Quelitz, ist in Klosterleben und Klostergeschichte eingetaucht. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, dort im Kloster Gast zu sein. Ein besonderer Hinweis vielleicht noch für die Zeit rund um Ostern. Da werden besonders gestaltete Konzerte mit gregorianischem Choral geboten. Genauso kann man aber auf der Hüßburg einfach nur die Klosterstille genießen. Informationen gibt's im Internet unter hüßburg.de und über die besondere Stille in Klöstern spreche ich gleich weiter mit Stefan Quelitz, der uns das Kloster vorgestellt hat. Innehalten, besinnen, zu sich finden. Wer eine spirituelle Auszeit braucht, der kann in ein indisches Ashram gehen oder in ein deutsches Kloster. Die Mönche laden Besucher ein, an ihrem Alltag teilzuhaben. Manchmal, zum Beispiel in einigen Benediktinerklöstern, gehört dann aber tatsächlich auch das Schweigen dazu. Das muss man erstmal lernen. Über die wohltuende und manchmal auch anstrengende Stille in Klöstern reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Im Mittelalter, vor allem zur Zeit Otto des Großen, war das heutige Sachsen-Anhalt das Zentrum der kaiserlichen Macht. Das kann man auf Schritt und Tritt auch heute noch dort zwischen dem Harz und Magdeburg erleben. Es gibt unzählige Bauten aus romanischer Zeit. Es gibt Kirche, Dome, Burgen und Pfalzen. Dazu solch romantische Städte wie Quedlinburg oder Halberstadt. Wer all das erkunden will, sollte die Straße der Romantik nutzen, die es seit über 20 Jahren gibt und die 65 Orte in Sachsen-Anhalt verbindet und dazu 80 romanische Bauten. An dieser Straße der Romantik liegen auch zwei der Klöster, die wir heute hier in Domradio Reisen vorstellen. Stefan Quelitz hat sie besucht. Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Ja, du warst ja vor allem auf der Suche nach der Stille und mit Stille beginnt auch die Geschichte des Klosters Hüßburg.
Hüßburg, genau. Das ist immer schon da oben im Mittelalter, hat da immer schon eine Kirche gestanden auf diesem grünen, bewaldeten, stillen Hügel. Und ungefähr um 1070, da gab es eine fromme Frau Pia, eine Nonne Pia, die hat zu ihrem Beichtvater gesagt, ich möchte ganz in Extremform eben klösterlich leben als Einsiedlerin und hat sich dort oben einmauern lassen mit nur noch einem schmalen Spalt nach draußen, wo es das Essen gab und wo man Kontakt hatte zu seinem Seelsorger, Beichtvater. Also das ist so eine Extremform von Klosterleben, von Exerzitien, von Stille und Schweigen. Aber das war anziehend. Da kamen andere Nonnen dazu, Einsiedlerinnen noch dazu. Und ihr Beichtvater hat dann, oder sie hat ihn dann sogar überredet, ein Kloster zu gründen. Und so kamen schon 10 Jahre später Benediktiner da oben hin und haben dort das Kloster aufgebaut, Klosteranlage und Klosterkirche, aufgrund dieser Ausstrahlung von der Pia.
Und du bist ja auch dahin gereist, um zu gucken, wie ist das so mit der Stille in einem Kloster? Wie hast du die denn erlebt?
Ja, vor allem ist es ja erstmal per se still. Das ist, die Hüßburg ist zum Beispiel so ein Kloster, was wirklich in der Stille liegt. Man hört keinen Ort, man hört keine Straße, keinen Flieger, keine Autobahn. All diesen Lärm, den wir gewohnt sind, mit dem wir leben. Und wenn er nicht da ist, ist er plötzlich wirklich weg und man spürt das. Da gibt es nur noch dieses Vogelgezwitscher durch die Fenster. Und dann kommen dazu diese Gesänge, die Geräusche des Klosters, die ja auch so anders sind, die Psalmgesänge. Und wenn dann noch der Gastpater mit uns oder mit den Gästen eine Runde durch den Wald geht, auch so schweigend und vielleicht nur an hier und da an der Stelle einfach mal ein Lied anstimmt. Das ist so eine unglaubliche Form von Erleben dann auch wieder dieser Töne auch. So ähnlich wie wenn man fastet und man beißt dann irgendwann wieder in einen Apfel rein. Das muss man auch ein bisschen aushalten können, aber es ist ein unglaubliches Erlebnis, einfach mal nur ganz ruhig und schweigend. Es ist nicht so, dass da nichts los wäre im Kloster, da sind auch Gäste da, da ist ein Klosterladen, Café, also man kann sich unterhalten, man ist da nicht jetzt eingemauert wie die Pia, aber es ist trotzdem schon eine spannende Form für den modernen Menschen, mal in so etwas einzukehren.
Jetzt hören wir ja gleich von einem anderen Kloster, das eigentlich gar kein richtiges mehr ist heute, wo man aber die Stille richtig üben kann. Das müsste ich, glaube ich, auch machen. Wie kann man in Stille üben?
Das ist das Kloster Drübeck. Das liegt auch an der Straße der Romanik, da im Vorland des Harzes, im Schatten oder in Sichtweite des Brocken in der Nähe von Halberstadt. Das ist heute ein evangelisches Tagungszentrum, aber noch ganz erhalten. Die Klosteranlage, die Gärten, die früher mal fromme Frauen da gebaut haben. Und es gibt da ein Haus der Stille, von 2 ganz netten Pfarrerinnen geleitet. Und das ist so eine Art Exerzitienhaus oder wirklich zum Üben, wo dann geschwiegen wird, auch beim Essen, wo plötzlich die Geräusche von Messer und Gabel ganz laut sind. Man kriegt aber auch Texte vorgelesen zu dem Thema. Und man hat dort eben auch wirklich so ein bisschen therapeutische Begleitung, wenn sie nötig ist. Und da gibt es dann aber diese Geräusche durchaus von Ort und Straße. Da gibt es eine Bundesstraße und da fahren Laster vorbei. Und dann fängt das Üben an, und das ist dann so, ist man schon mit in der Meditation. Was mache ich mit diesen Geräuschen? Ja, wie gelassen gehe ich damit um? Wie dränge ich das mal aus dem Kopf heraus, was immer wieder hinein will in meine Gedanken auch? Und schon übe ich da Schweigen und Meditieren und auch das ist ein tolles Erlebnis.
Und wie macht man das, was alles heraus will, eben auf dem Mund? Muss man sich dann wirklich zwingen zu schweigen? Ist das erstmal anstrengend am Anfang?
Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch Typsache, ne? Also manche Leute, die gerne reden, die haben es vielleicht schwerer als Leute, die sowieso auch mal gerne genüsslich schweigen. Das bin ich vielleicht dann eher so jemand. Mhm. Man kann das ja auch ein bisschen verschriftlichen. Und man kann so seinen Gedanken nachhängen und man kann natürlich auch in Gesprächseinheiten mit diesen Pfarrerinnen zum Beispiel darüber reden, was einen da gerade so alles heraussprudeln will.
Jetzt bist du ja an der Straße der Romantik von einem Kloster zum anderen gefahren und das ist was, wo du sagst, das sollte man sowieso machen, nicht nur ein Kloster gucken, oder?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich bin mal 10 Tage in einem Kloster, aber wenn man da in dieser Ecke ist, in Sachsen-Anhalt, das ist jetzt nochmal so ein bisschen unser Reisetipp auch, dann sollte man an der Straße der Romanik ganz viele Orte besuchen. Da gibt es allein an dieser Straße quer durch Sachsen-Anhalt, du hast es schon gesagt, gibt es 65 Orte und im Harzvorland gibt es viele romanische Kleinods. Man kann zum Beispiel von Drübeck zum Kloster Ilsenburg wandern, das ist so eine kleine Pilgerwanderung. Man kann natürlich auch, oder man sollte die Klosterschätze von Quedlinburg und Halberstadt besuchen. Die haben so ihre ganz eigene Geschichte. Quedlinburg hat man irgendwo in Amerika nach dem Krieg wiedergefunden, den Klosterschatz. Halberstadt, der größte Klosterschatz überhaupt, der erhalten ist. Und vor allem auch deshalb, weil er von Protestanten und Katholiken gleichermaßen behütet wurde, mit unglaublichen Schätzen und Teppichen aus dem Mittelalter. Da steht man staunend davor und dann schweigt man schon wieder vor lauter Staunen.
Und gleich nimmt uns Stefan Quelitz erstmal mit in das Kloster Drüberg. Drübeck, das ist auch eines der Kloster, das an der Straße der Romantik zu finden ist. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Es gibt ja Orte, die bewusst einladen in die Stille. Dazu gehören vor allem die Klöster. Ein besonderes Kloster, zu dem sogar ein Haus der Stille gehört, liegt am Nordrand des Harzes. Kloster Drübeck heißt es. Über viele Jahrhunderte war es ein Frauenkloster. Im Mittelalter waren Benediktinerinnen dort zu Hause und in späterer Zeit dann waren es evangelische Stiftsdamen. Heute ist Drübeck eigentlich kein Kloster mehr, sondern ein evangelisches Tagungszentrum. Aber die klösterliche Atmosphäre ist in der Anlage der alten Kirchen und in den Gärten noch sehr deutlich spürbar. Sie wird dort gepflegt und gelebt. Und zu diesem Ort gehört auch das Haus der Stille. Zwei Pfarrerinnen leiten das Haus und üben mit ihren Gästen die Stille. Nicht ganz einfach für Menschen, die lärmgewöhnt sind.
Und Sie machen sozusagen mit diesem Tag hier im Kloster fast sowas wie einen Entzug. Und das haben Sie schon an Ihren eigenen Reaktionen gemerkt. So ganz wohlig, ich weiß ja nicht. So ist das auch mit einem Entzug. Ja? Das bedeutet, Sachen zu lassen, die uns sonst am Funktionieren halten und zum Funktionieren helfen.
Es ist ein Sommermorgen über Kloster Drübeck. Irene Sonnabend, eine der zwei Pfarrerinnen, die das Haus der Stille leiten, sitzt mit ihren Gästen in einem der Äbtissinnengärten des alten Klosters. Im 18. Jahrhundert haben die Stiftsdamen diese Gärten angelegt, fünf kleine, schlichte Barockgärten von Mauern umgeben und nur von einer Gartenpforte durchbrochen. Eine Wiese, ein Gartenhäuschen, ein Baum, Bänke darunter. Dieses Gärtlein lenkt nicht ab, aber es lädt ein. Ein Rückzugsort damals für die Stiftsdamen, heute für Menschen, die die Stille suchen. An diesem Morgen liest hier Irene Sonnabend als Einstieg in Schweigen und Stille einen Text von Kierkegaard von 1850. Aktueller denn je wird darin der Lärm und das Mitteilungsbedürfnis als Krankheit beschrieben.
Oh, wofern man, wozu man sicherlich das Recht hat, bei der Betrachtung des gegenwärtigen Weltzustandes des ganzen Lebens sagen müsste, es liegt eine Krankheit vor. Und wofern ich ein Arzt wäre, falls also jemand fragte, was meinst du, muss man da tun? Ich würde antworten, das Erste. Die schlechthinige Bedingung dafür, dass man etwas tun kann, somit das Erste, was man tun muss, ist dies, schaffe Schweigen. Erwirke Schweigen. Man kann das heilende Wort nicht vernehmen.
Behutsam, freundlich spricht Irene Sonnabend die Gruppe an, spricht ihre Sprache, nimmt sie mit. Und dies ganz wörtlich. Der Garten des Klosters wird zu einem Erfahrungsfeld. Wie nehme ich meinen Körper wahr im Schweigen? Wie nehme ich die Stille wahr?
Ich sammle meine Aufmerksamkeit in der Atembewegung. Meine hin- und her schweifenden Gedanken hole ich immer wie so an kleinem Band wieder zurück und sammle mich immer neu. Aha, mir ist bewusst, ich atme ein, mir ist bewusst, ich atme aus und zügle meine Aufmerksamkeit, indem ich sie im Atem behalte.
Mit wenigen Worten wird diese Übung zu einer Einführung in die Meditation. Körperwahrnehmung und Meditation sind wesentlicher Bestandteil der Angebote im Haus der Stille. Und darüber legt sich dann auch der klösterliche Tagesrhythmus des Ortes. Die schweigend eingenommene Mahlzeiten, die Mittagsruhe und auch die vier Gebetszeiten in der Kirche mit meditativen Gesängen und Impulsen.
Ich glaube, dass auch diese Art der Einkehrarbeit ganz wichtig irgendwo stattfindet, wo man wirklich auch die Erde unter den Füßen spüren kann. Also wo man sich mit den Kräften der Schöpfung auch deutlich in Kontakt begeben kann. Die Klosterkirche ist natürlich ein ganz besonderer Raum, also ein über 1000 Jahre durchbeteter Raum. Das ist spürbar, ganz egal, wo man selber steht. Ich habe noch kaum jemand erlebt, der nicht das spüren konnte, was ein solcher Raum bedeutet.
Die kleine, schlichte Kirche mit ihrem wuchtigen Westwerk außen ist ein einladender und schützender Ort für alle Gäste, egal wie groß ihre Distanz zum Glauben ist. Und trotzdem aber für Pfarrerin Sonnabend ein klares Angebot, in Kontakt zu Gott zu treten.
Also niemand von uns besitzt Gott.
Und es gibt viel Anmaßung im Sprechen von Gott. Trotzdem ist es eine Balance, offen und trotzdem deutlich zu sprechen. Also dieses Haus steht absolut auf dem Fundament des Christlichen, ja, dessen, was uns in den Evangelien als Schatz gegeben ist. Und wir versuchen in verschiedener Sprache, aber natürlich immer von diesem Kern her zu sprechen, zu arbeiten, Räume zu öffnen.
Kloster Drübeck ist ein Tagungshaus. Das Haus der Stille ist darin nochmal ein besonderer Ort mit eigener Kapelle und eigenem Meditationsraum. Hier wird nicht diskutiert oder musiziert, hier geht es allein darum, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst. Pfarrerin Sonnabend und ihre Kollegin haben auch eine therapeutische Ausbildung. Oft genug kommen Menschen, die wirklich Heilung suchen, ausgebrannt sind und nach Einzelgesprächen fragen. Und beide haben eine offene, sympathische Ausstrahlung, ganz so wie die sanfte Landschaft des Vorharzes, die ihren Teil zum Wohlbefinden beiträgt. Und so sind auch jene angetan von Ort und Angebot, die zunächst skeptisch sind gegenüber dem christlichen Absender und gegenüber der Einladung, still zu sein.
Ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück geschwiegen und mir ist es nicht immer leicht gefallen. Ich bin auch streng geblieben, obwohl die Verführung, das Handy anzuschalten, sehr groß war.
Ein paar Tage regen einen an, das Leben vielleicht etwas anders zu sortieren und sich mehr Ruhezonen zu gönnen, weil es für den inneren Menschen gut ist und auch natürlich dann auf die Umgebung ausstrahlt. Denn mit seiner eigenen Unruhe macht man ja die anderen auch irgendwie verrückt, ne?
Das Haus der Stille im Kloster Drübeck. Stefan Quilitz war dort. Drübeck liegt am nördlichen Rand des Harzes, nicht weit von so schönen Städten wie Wernigerode oder Halberstadt. Informationen finden Sie unter klosterdrübeck.de. Im Haus der Stille werden regelmäßig Einkehrtage und Besinnungstage angeboten. Auch Einzelgäste sind willkommen. Und was andere Klöster in Deutschland anbieten für Gäste, darüber reden wir später weiter in Domradio Reisen. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs in Klöstern, aber zu diesen klösterlichen Tipps haben wir jetzt noch ein paar weltliche Ausflugstipps dazu sortiert.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Literaturfestival Lit Cologne. Die Bestseller-Autorendichte ist in Köln extrem hoch am Wochenende. Zum 14. Mal findet die Lit Cologne hier statt. Dieses Jahr wird sogar der Kölner Dom zur Literaturlokalität. Tatort-Schauspieler Joachim Krohl liest dort gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Reinke Texte des heiligen Franz von Assisi und von Papst Franziskus. Auf rund 200 Veranstaltungen wird gelesen und diskutiert. Neben den klassischen Lesungen gibt es eigens für das Festival konzipierte Veranstaltungen, wie beispielsweise die Reihe Mahlzeit, bei der Christoph Maria Herbst und Iris Berben über das Leben im Büro sinnieren. Eines der Highlights der Lit Cologne ist unter anderem die Premiere des neuen Buchs Breaking News von Bestsellerautor Frank Schätzing. Essener Lichtgestalten. Die Show Lichtgestalten erzählt vom zweiten Blick auf etwas, das schon bei Licht besehen neu und wunderbar erscheint. Künstler, die mit Licht gestalten, begeistern das Publikum im Varieté Essen. Beeindruckend, musikalisch und humorvoll. Modernste Technik ermöglicht in den Essener Lichtgestalten ungewöhnliche Seheindrücke. Dazu ziehen charismatische Künstler das Publikum in ihren Bann. Artistische Höchstleistungen, emotionaler Livegesang und Comedy verbinden sich in dieser Show von Licht und Schatten umschlossen zu einem einzigartigen Kunsterlebnis zwischen subtilen Momenten und großen Effekten. Industriefest in Heinsberg. Bei der offiziellen Frühjahrsschau können sich die Besucher des Industriefestes in Heinsberg die vielen Neuheiten in den Autohäusern, Baumärkten und Handelshäusern anschauen. Zudem gibt es Schausteller, Straßenhändler sowie einen Floh- und Trödelmarkt. Als besonderes Highlight fährt eine Wimmelbahn die Besucher kostenlos durch das gesamte Industriegebiet. Am Wochenende im Industriegebiet Heinsberg. Kneipenfestival in Soest. Zum 13. Mal öffnen die Soester Altstadtkneipen am Samstagabend gemeinsam ihre Türen zum Soester Kneipenfestival. Dabei wird den Besuchern ein musikalischer Marathon geboten. Die verschiedensten Musikgeschmäcker werden bedient. Da lohnt es sich, nicht nur in einer Kneipe zu verweilen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
bei Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in Klöstern und deshalb stellt uns Daniel Hauser jetzt auch Musik aus einem Kloster vor.
Die Jugendstilkirche der Abtei Schweikelberg in Niederbayern ist sein Zuhause. Rabanus Petri ist dort der Abt. Ursprünglich kommt er aus dem Stammkloster der Benediktiner in St. Ottilien am Ammersee. Dort ist heute sein Sangeskollege Pater Vianney Meister der Chefkantor der Mönchsschola. Der oberste Benediktiner, Abt Primas Notker Wolf, hat seine beiden Ordensbrüder mit dem Programmdirektor des österreichischen Radio Maria zusammengebracht, Andreas Schätzle. Ziel war es, nach englischem Vorbild die Kirche in die Charts zu bringen. Das Debütalbum Spiritus Dei landete prompt auch unter den ersten 20 in Deutschland, vorwiegend mit Neuinterpretationen bekannter Pop-Hits. Beim Nachfolger Rex Gloriae geht es jetzt sakraler zu. Man meint, die weitläufigen Räume der Klosterkirchen zu hören, lateinische Texte, gestützt von orchestralen Arrangements wie in der Filmmusik. Für den Eurovision Song Contest haben die Priester einen Marienhymnus aus dem Stundengebet der Kirche genommen, Ave Maris Stella, Meerstern sei gegrüßt, gemeinsam mit der Opernsängerin Meutzer Erdmann, die Priester.
In Domradio Reisen sind wir heute der Faszination der Klöster als Sehnsuchtsort für Erholungssuchende auf der Spur. Und es ist ja paradox, einerseits laufen der Kirche in Scharen die Schäfchen weg, andererseits wird eine Auszeit im Kloster immer beliebter, auch bei Menschen, die der Kirche nicht unbedingt nahestehen. Wie das zusammenpasst, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Isenberg. Er ist Direktor der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg. Die Thomas-Morus-Akademie ist eine Einrichtung der katholischen Erwachsenenbildung im Erzbistum Köln und beschäftigt sich unter anderem eben auch mit Fragen zu Freizeit und Tourismus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Isenberg.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, was bieten denn die Klöster, was die Kirchen nicht haben?
Ja, es ist auf erstaunlicher Weise so, dass die Klöster einen höheren Vertrauensbonus haben als die Kirchen, weil Klöster immer etwas außerhalb liegen, die Architektur ist besonders, es sind Menschen doch, die Lebensideale verfolgen, die man heute nicht unbedingt nachvollziehen will, aber die sehr stark beeindrucken. Das sind überschaubare Lebensformen, Situationen, die gesucht werden, wo es auch eine gewisse Sehnsucht nach Übersichtlichkeit, nach Authentizität, nach Spiritualität gibt, die man sonst nicht in dem Maße findet.
Und kann das auch was damit zu tun haben, dass viele Menschen den Eindruck haben, man wird angenommen, man muss sich zwar anpassen an Regeln, aber man wird nicht gemaßregelt?
Ja, es ist eine gewisse Offenheit vorhanden, aber es sind ja so unterschiedliche Kreise, wie man in Klöster reinkommt. Also einmal das Ambiente erfährt man, wenn man in Klosterladen geht, wenn man sich das Klosterareal ansieht, die ja häufig auch mit einem Garten, mit größeren Freiräumen verbunden sind, abgesehen von Klöstern in der Stadt natürlich, aber die vermitteln einen vollkommen anderen Eindruck.
Und ist das auch schon, ich will nicht sagen ein Trick, aber so ein niederschwelliges Angebot, eben, dass ich in die Gärtnerei gehen kann, dass ich in den Klosterladen gehen kann, dann sehe ich vielleicht auch schon mal irgendwie einen Bruder oder eine Schwester, dann kann ich schon mal mit denen sprechen und dann wird die Scheu so genommen.
Ja, ja klar. Und was man nicht vergessen darf, sie können ja auch sinnlich Klosterprodukte wahrnehmen. Den Likör, die Bäckereien, es gibt Klöster, die sich auf eine ökologische Landwirtschaft hin konzentriert haben, die dann auch eine entsprechende Gastronomie verfügen. Das sind natürlich Formen, die sehr ansprechend sind.
Und da ist ja immer eine Gruppe, auf die ich treffe im Kloster. Meinen Sie, das könnte auch in unserer Zeit heute, die so schnell ist und wo viele alleine leben, der Wunsch sein nach Gemeinschaft, nach einer Herde, zu der ich vielleicht gehöre?
Für eine das sicherlich, aber die Besucher kommen ja doch eher einzeln in die Klöster und treffen natürlich da auf eine Gemeinschaft, die als sehr geschlossen wirkt. Und wenn man natürlich sich die Klöster genauer ansieht, erleben wir natürlich, dass es in den Klöstern auch nicht so einfach ist. Und da ist es auch eine gewisse paradoxe Situation.
Und man hat ja den Eindruck, dass es schon Boom, viele Menschen machen, auch eben der Kirche fernstehen, machen Urlaub im Kloster. Ist das so? Gibt es da Zahlen?
Ja, also es ist schon so, dass es deutlich ist. Also wir haben aufgrund der Untersuchungen wissen wir, dass es einen hohen Bekanntheitsgrad gibt in Bezug auf Urlaub im Kloster. dass es ein Interesse gibt, auch Urlaub im Kloster zu machen, dass der Anteil, der es aber tut, deutlich geringer ist. Das hat damit was zu tun, dass die Möglichkeiten natürlich begrenzt sind und auch die Formen der Zugänge. Sie haben Gästehäuser, die etwas separat, also außerhalb liegen, und sie haben das Thema Leben im Kloster, dass sie mit der Gemeinschaft leben können. Und da, das setzt natürlich eine viel stärkere Verbindung in das Kloster hinein, dass sie erfahren, diejenigen, die Besucherinnen und Besucher erfahren natürlich hier eine deutlich höhere persönliche Betreuung und Zuwendung, die auch gesucht wird.
Aber warum suchen die Menschen das? Haben Sie sich in der Thomas-Morus-Akademie schon mal Gedanken gemacht? Was mir nur auffällt, ist im Fernsehen zum Beispiel, da haben ja Sendungen über Klöster und über Nonnen, die patent sind, und Brüder, die haben ja Hochkonjunktur. Könnte das auch, ist das eher ja, die Ursache oder Wirkung von dieser Suche nach klösterlichem
Also
Leben?
Wahrscheinlich ist es beides. Wenn Sie heute sehen, ein Politiker, der sich zurückzieht, geht häufig ins Kloster. Es finden Klausuren im Kloster statt. Es ist schon so, dass die eine große Ausstrahlung auslösen, die Klöster.
Aber ist das wirklich immer die Suche nach Stille, oder ist es auch manchmal schick, dass die sagen, wir waren jetzt schon auf den Balearen, hatten eine Sitzung, und wir waren auch schon in der Karibik, jetzt machen wir es mal im Kloster? Das ist so eine Mode?
Das mag sicherlich eine Rolle spielen. Ich möchte aber denjenigen, die Klöster besuchen, schon unterstellen, dass die auf ganz bestimmte Bedürfnisse haben, nach Überschaubarkeit, nach Authentizität, was ich schon mal angesprochen habe, und nach Lebensformen, die schon beeindrucken und die nicht mit dem übereinstimmen, wie ich im Augenblick selber lebe. Und dass es von da aus auch eine gewisse Spannung gibt, die ich suche.
Fest steht in jedem Fall, viele Menschen nutzen den Aufenthalt im Kloster, um Kraft zu schöpfen, um auszuruhen, aber auch für die Klöster bringen die Besucher Nutzen, denn sie bedeuten auch einen zusätzlichen Verdienst. Mit welchen Strategien sie deshalb vielleicht auch manchmal die Gratwanderung wagen, sich auf Gäste einzulassen und doch ihre eigenen Lebensformen, Regeln nicht zu gefährden, darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen. Ja, Klöster sind Orte der Spiritualität und Ruhe. Sie wirken authentisch und wahrhaftig. Im Fernsehen haben die Geschichten von hemdsärmeligen Nonnen und Brüdern mit dem Herz auf dem rechten Fleck Hochkonjunktur. In der Realität kämpfen viele der knapp 2000 Klöster in Deutschland ums Überleben. Der Nachwuchs fehlt, die Unterhaltung der Klöster ist teuer und einige der Klöster setzen auf Tourismus. Welche Strategien da erfolgsversprechend sind, darüber spreche ich mit Dr. Wolfgang Isenberg von der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg, die sich auch mit Fragen zu Freizeit und Tourismus beschäftigt. Wie kann ein Kloster sich für den Tourismus fit machen, sich öffnen, ohne zur Klosterkulisse zu werden? Ja, wie geht das?
Also es gibt unterschiedliche Klöster, zum Beispiel das Kloster Arenberg, das ein Dominikanerinnenkloster ist und wo sich die Schwestern entschieden haben, zum Thema Gesundheit, zum Thema Wellness entsprechende Initiativen zu starten und das Kloster entsprechend neu einzurichten. Und das verspricht und zeigt schon große Erfolge letzten Endes. Der Markt schätzt die Situation anders ein. Wenn wir zum Beispiel auf ein Hotel gehen, was im Stile eines portugiesischen Klosters, da können Sie dran sehen, dass der Hotelmarkt durchaus in dem Thema Kloster Chancen sieht, die Klöster für sich nicht zu sehen oder nicht so entsprechend auf den Weg bringen.
Müssen wir vielleicht nochmal erzählen, Sie haben neulich eine Tagung gemacht zu dem Thema, nämlich wie kann es vielleicht für Klöster weitergehen, was bringen Klöster auch für die Region, und das wurde veranstaltet im Europapark Rust, und da haben Sie da mit Wissenschaftlern und mit Ordensleuten getagt in einem Hotel, das aussah wie ein portugiesisches Kloster.
Ja, wir wollten eigentlich ein Kontrasterlebnis liefern den Teilnehmenden. Das waren Ordensangehörige und Wissenschaftler, Touristiker. Wir wollten ein Beispiel zeigen, wie das Thema Kloster ausgewandert ist, wo hier ein Unternehmen hingeht und ein entsprechendes Kloster oder ein Hotel im Stile eines portugiesischen Klosters nachbaut. Und es waren schon sehr bewegende Momente zu beobachten, wenn sie die Mitarbeiterin des Hotels, die Angestellten, die Servicekräfte in Kutten sehen und die Teilnehmer der Veranstaltung in Ordenskleidung. Das war schon ein Aufprall und das hatte eine ziemliche Diskussion darüber ausgelöst, was ist das Original und was ist eigentlich die Kopie und wie müssen wir damit umgehen und was spiegelt das den Orden eigentlich wider, die dann jetzt hier erleben, dass es eine Kopie ihrer Tätigkeit gibt und auf der anderen Seite kämpfen sie ja um ihr Überleben. Viele Klöster stehen vor der Entscheidung, ob sie weitermachen können oder nicht, weil sie kein Nachwuchs mehr haben. Also damit werden schon bestimmte Fragen deutlich und vor allen Dingen der Punkt, dass ja die Atmosphäre, das Ambiente, die Zuwendung gesucht wird und dass letzten Endes hier auch ein entsprechender Bedarf oder wenn Sie so wollen, auch ein Markt existiert.
Ja, sonst würde eine Firma das ja nicht machen, eine Klosterkulisse aufbauen, wenn der Markt nicht das
hergeben würde. Ja, und dann auch die Sprache verwendet. Das darf man eigentlich nicht gut finden, aber dass der Spa-Bereich Heiliggeist-Spa heißt, nicht? Oder dass hier dass der Kreuzgang nachgebaut wird und wo es dann in den Fitness- und Wellnessbereich reingeht, das sind eigentlich Formen, die schon überraschen.
Also der Markt ist da, sonst würden solche Hotels nicht entstehen. Wie können denn die Klöster diese Nachfrage für sich nützen? Das ist ja sicherlich nicht für jedes Kloster, die 2000, die es in Deutschland ungefähr gibt, eine Möglichkeit.
Ja, es ist natürlich schwierig, von außen zu sagen, was die Klöster tun müssen oder tun sollten. Das ist, die Klöster müssen für sie haben ja ihren eigenen Auftrag, sie haben ihre Berufungen. Und man kann fragen oder empfehlen, sind nicht die Menschen, die heute nach Orientierung, nach Sinn suchen, mögliche Ansprechpartner, die für einen Aufenthalt oder die für eine Betreuung, die für Ferienzeiten angesprochen werden könnten. Das ist ja letzten Endes eine Aufgabe, zumal die Sinnsuche gerade im Freizeit- und Urlaubsbereich in besonderem Maße stattfindet. Und das könnte durchaus eine Aufgabe der Klöster sein. Und da habe ich auch den Eindruck, dass von außen eigentlich die Wahrnehmung der Klöster oder die Schätzung der Klöster deutlich höher ist, als wir es vielleicht innerkirchlich so betreiben. Nämlich wenn man sieht, dass die Metropolregion Nürnberg alles daran tut, die Klöster zu stabilisieren, sie einzubeziehen. Dort werden Klöster als Standortvorteil in der Region mitgesehen. Oder wir finden das auch in Westfalen, in Höxter, im Landkreis Höxter, wo Klöster auch unterstützt werden in Bezug in ihre Außendarstellung.
Also müssten eigentlich die Kirchen, denen ja die Schäfchen wegläufen, und die Klöster viel mehr zusammenarbeiten?
Eigentlich ja. Das wäre eine Herausforderung. Ja.
Gibt es denn da schon Beispiele für?
Also ich könnte Ihnen mehr Beispiele liefern für die Zusammenarbeit von Regionen und Gebietskörperschaften mit Klöstern, als die Bistümer mit den Klöstern zusammen. Da glaube ich, da läuft viel hinter den Kulissen, das sich in der Öffentlichkeit nicht so zeigt.
Und wenn Regionen interessiert daran sind, dass es viele Klöster in ihrer Region gibt, fördern die denn auch Klöster mittlerweile?
Ja, zumindest sorgen die dafür, dass öffentliche Gelder mit in Renovierung von Klöstern gesteckt werden. Sie beteiligen sich an der Finanzierung von Prospekten oder von Veranstaltungen, sorgen für ein Sponsoring, in dem dann Klosterkonzerte stattfinden, Klostermärkte oder Ausstellungen. Das ist schon zu beobachten und das sind eigentlich sehr gute Ansätze, die hier zu beobachten sind.
Aber ist es für ein Kloster nicht auch eine spirituelle Gratwanderung, sich auf der einen Seite zu öffnen, damit Menschen an diesem besonderen Leben teilhaben können, aber auf der anderen Seite, dass dieses Leben nicht verlieren durch die Öffnung?
Das ist ja die große Herausforderung, die die auch intern diskutieren. Und das ist deshalb hatte ich ja schon ein Bedenken genannt, dass es für Außenstehende immer sehr schwierig ist, über Klöster zu reden. Und für uns war es auch ein Anliegen, mit den Klöstern zusammen zu reden und diese Frage zu diskutieren, ob das nicht eine Herausforderung, eine Chance für die Zukunft ist.
Klöster als Orte des geistlichen Lebens für Ordensleute und als Auffangorte für Besucher und Touristen. Wie das zusammenpassen kann, darüber habe ich mit Dr. Wolfgang Isenbach gesprochen, dem Direktor der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg, die sich mit all diesen Fragen beschäftigt. Danke, dass Sie da waren.
Ja, gerne, Frau Sikoni.
Ich bin dann mal weg. Dieser Buchtitel von Harpe Kerkeling ist ja längst zum geflügelten Wort geworden und die Pilgerwelle, die er ausgelöst hat, die hält ungebrochen an. Viele tun es ihm nach und wandern wochenlang bis nach Santiago de Compostela, dem wichtigsten Wallfahrtsort Spaniens. Auf Platz 2 direkt dahinter das Kloster Montserrat, gar nicht weit weg von Barcelona. Hoch oben in den Bergen errichtet, bietet es einen wirklich gigantischen Ausblick über das Hinterland. Allerdings ist der Aufstieg steil, doch er lohnt sich, findet Verena Tröster.
Einen imposanteren Ort hätten sie sich wirklich nicht aussuchen können, die Benediktinermönche. Wie eine Burg erscheint das Kloster auf dem Felsvorsprung. Die Basilika liegt inmitten der zerklüfteten Berge von Montserrat, was übersetzt gesägter Berg bedeutet. Und so idyllisch das Kloster, so groß ist auch das Interesse der Touristen und Pilger. Das weiß Klosterbesucherin Anuschka Seifert.
Bis heute ist Montserrat sozusagen ein Treffpunkt für alle, egal ob man nun religiös ist oder nicht. Und außerdem ist die schwarze heilige Maria, ist eine schwarze Maria, die Schutzpatronin von Katalonien. Es gehört einfach dazu, dass man an bestimmten Tagen, die nicht nur mit dem religiösen Kirchenkalender zu tun haben, sondern auch mit ganz eigenen persönlichen Dingen zu tun haben kann, dass man sich dann einfach mit der Familie oben auf dem Kloster trifft, dorthin läuft oder dorthin geht, dort ist und ja, natürlich an der Messe teilnimmt.
Sie kommen, um den bekannten Knabenchor des Klosters zu hören und um ihre Modenetta, die schwarze Madonna, zu besuchen. Hinter dem Hochaltar der Basilika führen die Treppen bis zu ihrer Glasvitrine hinauf. Dort steht sie mit einer goldenen Kugel in der rechten Hand. Andächtig bleiben die Besucher davor stehen, berühren die Kugel und küssen sie. Die Anziehung, die das Kloster Montserrat auf seine Besucher hat, kommt nicht von ungefähr. Denn hier auf den Bergwipfeln wurden die ersten katalanischen Bücher gedruckt. Das bekannteste ist das Libre Vermell, das Rote Buch.
Dieses Libre Vermell ist geschrieben worden, also die Lieder vor allen Dingen, für die Pilger, die von Barcelona über Sant Cugat und dann eben Montserrat nach Santiago de Compostela gepilgert sind. Und sozusagen diente dieses Buch natürlich mit seinen Liedern der Marienfrömmigkeit. Aber es wurde vor allem geschrieben, um die Pilger auf eine bestimmte spirituelle Dimension einzustimmen. Vor allem aber, um sie von den gefüllten Weinkrügen wegzukriegen.
Die feiernden Pilger sollten keine volkstümlichen Lieder mehr singen und die Nächte durchfeiern. Und so entstand ein über 170 Seiten großes Manuskript, das bis heute im Kloster aufbewahrt wird. Noch heute werden die spätmittelalterlichen Lieder gesungen. Montserrat spielt aber nicht nur liturgisch, sondern auch politisch eine große Rolle. Vor allem während der Franco-Zeit diente es Widerständlern als Unterschlupf. Hier wurde immer schon die katalanische Sprache und Kultur gelebt. Nicht zuletzt deshalb ist Montserrat ein Ort, den jeder besuchen sollte, der Katalonien verstehen möchte. Anuschka Seifert zumindest kommt regelmäßig her.
Liegt einfach daran, dass es ein wunderschön zerklüftetes Gebirge ist. Das ist ja wie so ein Berg von Zyklopen oder von Riesen, so sieht das jedenfalls aus. Und ich gehe gern dorthin, um dort aufzutanken. Da sind verstreut irgendwie eine ganze Reihe von kleinen Klöstern, neben dem Kloster von Montserrat. Und man hat einen wahnsinnig tollen Blick, wenn man dann irgendwie ja, 550 Meter, also Höhenmeter überwinden und ist dann irgendwie oben auf dem höchsten Gipfel und hat einen total schönen Blick und kann natürlich auch an besonders klaren Tagen bis in die Pyrenäen gucken. Und wenn die dann auch noch schneebedeckt sind, sieht das einfach total schön aus.
Das spanische Kloster Montserrat war die letzte Station auf unserer Reise zu Klöstern heute. Wenn Sie irgendwas verpasst haben, können Sie nochmal alles nachhören unter www.domradio.de. Und hier noch ein Tipp für Fans moderner Architektur, die Urlaub im Kloster mal anders verbringen möchten. Kloster, das muss nicht immer stehen für Jahrhunderte, alte Mauern, kleine Zellen und schmale Gänge. Auf einem kleinen Berg im Sauerland in der Nähe des Naturschutzgebiets Hennesee, da liegt das wohl modernste aller deutschen Klöster. Da haben Architekten aus Glas und Beton Klostermauern eine ganz neue Bedeutung gegeben.
Domradio Reisewetter.
Ja, nach dem Winter, der kein Winter war, und dem März, der sich eher nach Mai anfühlt, soll es jetzt ja leider das gewesen sein mit der Schönwetterphase. Hoch Ingo ist das, glaube ich, im Moment. Ob da was dran ist, darüber reden wir jetzt in unserem Domradio Reisewetter mit Renato Schlegelmilch. Renato.
Heike.
Du siehst eigentlich ganz entspannt aus. Kann das sein, dass wir trotzdem morgen wieder Mütze und Schal brauchen?
In der Tat wird es ein bisschen kälter, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Also es kommt jetzt nicht der Wintereinbruch extrem verspätet. Es wird aber allerdings ein bisschen kälter. In den nächsten Tagen, also am Wochenende, haben wir es keine 20 Grad, da sind es eher so 12 Grad. Aber wenn man ehrlich ist, das passt ja auch ein bisschen mehr so zu Anfang, Mitte März. Das Wetter an sich wird ein bisschen wechselhafter werden. Wir bekommen Wechsel aus Wolken und Sonne, dabei tatsächlich mehr Wolken als Sonne. Hin und wieder ein bisschen Regen, das ist dann aber eher so im Süden des Landes. Und was man am meisten merken wird, ist, am Wochenende wird es windig, es wird ziemlich windig. Ja, und Sonntag wird dann noch ein bisschen trüber als Samstag. Wenn es da ein bisschen Sonne geben wird, dann ist es aber dann wiederum hier bei uns am Rheinland. Also darüber können wir uns dann auch ein bisschen freuen.
Also windig, trüb wird es am Wochenende hier in Deutschland. Was macht denn der Rest von Europa in den kommenden Tagen?
Also wenn es auf der Wetterkarte die trüben kleinen Wölkchen gibt, die sich im Großteil von Europa verbreiten, dann versteckt sich die Sonne so im Norden, so in Skandinavien. Da ist es ziemlich sonnig, zumindest am Samstag. Sonntag dann noch wird es da auch ein bisschen trüber. Da gibt es im Baltikum noch relativ klare sonnige Momente. Oder man fährt dann halt ganz weit weg, so nach Spanien, Portugal, Südfrankreich. Da ist auch Sonnenschein und 17 Grad am Wochenende.
Und wie geht es dann hier bei uns in den nächsten Tagen weiter?
Also es wird nicht so schlimm, habe ich gerade eben schon gesagt, am Wochenende, wie man es erwarten würde. Es wird auch schnell wieder wärmer jetzt nach diesem trüben, windigen, nasskalten Wochenende. Montag haben wir es schon wieder 15 Grad. Und wir haben hier in einer Woche ungefähr auch Frühlingsanfang. Stellt sich die Frage, wie geht es da weiter? Da sind sich die Experten noch nicht so ganz einig. Entweder kommt dann polare Kaltluft zu uns mit Schneeflocken oder es wird wieder so warm, wie es jetzt im Moment ist, mit Sonne und 20 Grad.
Also, es heißt Daumen drücken, was das Wetter in den kommenden Wochen so betrifft. Jetzt müssen wir erstmal ein trübes Wochenende überstehen, bis ab Montag dann wieder die Sonne vielleicht ein bisschen kommt und es wärmer und angenehmer wird. Das war das Reisewetter im Domradio. Dankeschön, Renato Schlegelmilch.
Gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich sag vielen Dank fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.